Gut.
Dann starten wir, würde ich sagen, ne?
Ja, dann los.
Herzlich willkommen zu unserem Kamingespräch zum Thema Baurecht und Bauprojektmanagement mit individuellen Perspektiven von Ingenieuren und Juristen. Mit mir im Podcast sind Dr. Norbert Räuber, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Hecker Werner Himmelreich.
Hallo aus Köln, ich freue mich dabei zu sein.
Juan Carlos Klug, Architekt, langjähriger Berater für Großbauprojekte und Senior Managing Director von Ancora.
Hallo in die Runde und auch allen, die uns zuhören. Ich freue mich, meine Fragen und Gedanken mit euch zu teilen.
David Poschen, Fachanwalt für Vergaberecht und ebenfalls Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Hecker Werner Himmelreich.
Ich grüße euch und die Zuhörer.
Und mein Name ist Max Hülerath. Ich bin Wirtschaftsingenieur und Senior Director bei Ancora in Frankfurt. Das Thema dieser Podcast-Reihe ist Rette, Rette, Lieferkette, weiterbauen trotz Lieferschwierigkeiten. Und in dieser Episode besprechen wir, was ich tun kann oder was ihr tun könnt, wenn die laufende Baustelle durch Lieferkettenprobleme ins Stocken kommt. Bevor es inhaltlich wird, noch ein paar organisatorische Hinweise. Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir uns gegenseitig, aber auch euch, liebe Hörer, im Rahmen dieses Podcasts duzen werden. Wir werden euch im Rahmen dieses Gesprächs nicht auf jede Fragestellung eine definitive Antwort liefern können, sondern geben in diesem Format lediglich Denkanstöße. Eine rechtliche oder technische Beratung kann durch diesen Podcast nicht ersetzt werden. Man muss feststellen, dass die Supply Chain Krise den Bau längst erreicht hat. Der Baupreisindex lag im November 2021 sage und schreibe 15% über dem Vorjahreszeitraum. Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte sind in 2021 insgesamt um 25% gestiegen, einzelne Materialien sogar noch stärker. Von unseren globalen Kollegen wissen wir, dass diese Entwicklung nicht nur den deutschen Markt betrifft, sondern insbesondere aus den USA und aus dem Vereinigten Königreich erreichen uns ähnliche, teilweise noch extremere Nachrichten. Nicht nur die Preise entwickeln sich explosiv, vieles ist auch gar nicht mehr oder zumindest nicht mehr in den geplanten Zeiträumen lieferbar. Auch die sich abzeichnende, umfassende politische und wirtschaftliche Neuordnung im Zuge des Krieges in der Ukraine wird dazu beitragen, dass wir auf absehbare Zeit mit gewissen Liefereinschränkungen leben müssen. Die erste Frage zu unserem Thema würde ich gerne an dich richten, Norbert. Bei Anwälten landen ja bekanntlich oftmals die Sachverhalte, bei denen schon viel schiefgelaufen ist. Habt ihr denn momentan mehr Supply Chain Themen als sonst üblich auf dem Schreibtisch? Und wenn ja, wie geht man am besten damit um?
Also wir haben sicher mehr Supply Chain Themen als sonst auf dem Schreibtisch. Das ist ja was gewesen, was es in der Vergangenheit so auch nicht gegeben hat als rechtliches Thema. Das wird man auch bei den Lösungen übrigens sehen. So ein bisschen ist ja die Frage, in welchem Stadium eines Vertrages oder Vertragsausführung erwischt einen dieses Lieferkettenproblem. Und wir haben ja noch einige Folgen in unserem Podcast. Und jetzt erstmal können wir so ein bisschen die Situation beleuchten. Da gibt es schon einen Bauvertrag, eine Baustelle läuft schon. Und während des laufenden Bauvertrages stellt man fest, da sind Materialien, mit deren Beschaffung man vorher gerechnet hatte, die jetzt auf einmal nur noch schwer zu beschaffen sind oder zu deutlich höheren Preisen. Und das ist so das erste Thema. Das nächste Thema, ich denke, werden wir uns später nochmal mit befassen, vielleicht auch in der nächsten Folge, ist so die Frage, wie reagieren vor Vertragsschluss die Parteien darauf, also die Unternehmer und die Auftraggeber. Aber zuerst nächstes Mal die Frage, wie gesagt, wir haben schon einen Vertrag und auf einmal erwischt uns dieses Lieferkettenproblem kalt. Und da ist schon die Frage, was haben wir da für eine Situation? Ist das zum Beispiel ein Fall der höheren Gewalt? Genau genommen kommt es auf den Begriff der höheren Gewalt gar nicht so richtig an. Also wenn man in die VB hineinsieht, die ja Grundlage bei den meisten Bauverträgen ist, das nehme ich jetzt auch mal an und das ist auch eine sehr gute, sinnvolle Regelung, dann heißt es da, also Ausführungsfristen werden verlängert, wenn eine Behinderung verursacht worden ist durch höhere Gewalt oder andere für den Auftragnehmer unabwendbare Umstände. Also eigentlich kommt es auf die Frage an, ist das ein unabwendbarer Umstand? Hängt so ein bisschen von der Frage ab, Unabwendbarkeit, das ist jetzt keine mathematische Größe, sondern es hängt so ein bisschen von der Frage ab, was kann man eigentlich den Parteien zumuten? Und wir sind da beim Grundsatz von Treu und Glauben. wir werden hier sehen, wir werden hier bei ganz vielen Themen im Zusammenhang mit der Lieferkettenproblematik am Ende landen, bei so einem Grundsatz von teuren Glauben. Ja, wie kann man es vergleichen? Also früher unser alter Hausarzt, wenn der nicht mehr weiter wusste und kein Mittel mehr half, dann gab es die Wurzelbürste. Und Treu und Glauben ist so ein bisschen die Wurzelbürste der Juristerei. Also wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann landen wir irgendwann beim Grundsatz von Treu und Glauben und versuchen damit dann eine Lösung zu finden. Das ist aber auch ein Zeichen dafür, dass wir dieses Lieferkettenproblem so richtig juristisch nicht gut in den Griff kriegen. Also zurück zur Frage, unabwendbares Ereignis, ist da was unabwendbar oder nicht? Und da ist schon die Frage, wie zumutbar ist es für den Auftragnehmer, sich jetzt dieses Material erstmal woanders zu beschaffen, als in den üblichen, von den üblichen Lieferanten, die er so hat, und vor allen Dingen auch zu viel höheren Preisen. Da würde mich mal von euch interessieren, Max und Juan, wie erlebt ihr das? Gibt es da Möglichkeiten, Materialien auch von anderen Stellen zu beschaffen, möglicherweise zu hohen Preisen? Ist das ein Thema? Oder muss man sagen, wenn es Lieferkettenprobleme gibt, dann ist eigentlich die Lieferkette insgesamt abgebrochen oder gestört. Und es gibt nicht die Möglichkeit, woanders was zu beschaffen. Wie seht ihr das?
Ja, es tut mir leid, wenn ich das so harsch antworte. Für mich ist es ehrlich gesagt die falsche Frage. Weil wenn sich diese Frage stellt, dann ist das Kind ja schon im Brunnen. Und auch auf der technischen Seite könnte man dann versuchen, mit Wurzelbürsten zu arbeiten. Das hat mir sehr gut gefallen, dieser Vergleich. Aber der Blick auf die Baustellen zeigt uns ehrlich gesagt, wir haben uns ja im Vorfeld auch nochmal sozusagen mit unseren aus unserem Netzwerk sozusagen nochmal schlau gemacht. Das, was wir erleben, ist, dass die Projekte jetzt bisher am Rande oder noch nicht so wahnsinnig darunter leiden, unter dieser Supply Chain Krise. Aber das, was noch kommt, die Projekte, die jetzt angestoßen werden, die werden exorbitant mehr damit zu tun haben. Das heißt, natürlich muss jeder mit dem Projekt, was er gerade auf dem Tisch liegen hat, gucken, wie er damit umgeht. Aber wo ich mehr erreichen kann, ist einfach, wo ich von vornherein sozusagen das mit berücksichtige. Also die Agilität in den Prozessen, in den Materialien, Vordenken, ermöglichen, dass man sozusagen im laufenden Prozess, was man ja üblicherweise versucht zu verhindern, dann doch nochmal einen Schwenk machen kann. Und natürlich gibt es Alternativen und die Möglichkeit, andere Materialien einzusetzen. Und wir werden ja natürlich aus anderen Gründen auch dahin kommen, beispielsweise aus der ESG-Thematik, dass wir uns überlegen müssen, mit welchen Materialien arbeiten wir. Also mein Petitum ist einfach, dass wir mehr Konzentration darauf legen, vorzudenken, welche Projekte wir jetzt anschieben und dort die richtigen Weichen zu stellen, vielleicht auch ein paar ungewöhnliche Weichen, Dinge, die man vorher, wie es Mantra immer ganz klar schon immer so gemacht hat, tatsächlich jetzt mal in Frage stellt und sagt, lass uns vielleicht an der Stelle ein bisschen Flexibilität zulassen.
Wenn wir in der Situation sind, in der der Vertrag schon abgeschlossen ist, wir haben ja solche Fälle, also das sind Fälle, in denen, Bauvorhaben dauern ja schon mal länger, und wir haben Fälle, in denen Verträge 2018, 2019 abgeschlossen worden sind für relativ langlaufende Bauvorhaben, die jetzt ausgeführt werden, wo jetzt tatsächlich aktuell so Lieferketten-Themen auftauchen. Da ist natürlich ist im Moment zu spät zu reagieren durch eine geeignete Vorplanung. Sondern da muss man eben jetzt sehen, was man macht. Und da ist das Thema hier unabwendbare Umstände so die Frage, wie viel ist zumutbar, was für Anstrengungen muss der Unternehmer noch unternehmen, um das Material woanders zu beschaffen. Und das ist, wie gesagt, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben jetzt nicht in jedem Fall gleich mathematisch zu beantworten, leider. Interessant ist, wir sind ja hier zwei Juristen. Und man sagt immer, zwei Juristen, drei Meinungen. Und ich bin mal gespannt, ob wir in unserem Podcast es auch nochmal schaffen, drei juristische Meinungen zu bilden, zu zweit.
Ja, das werden wir sehen.
wir Juristen meinen ja immer, die Ingenieure und Techniker würden so ein bisschen mathematischer reagieren. Aber wenn man es dann erlebt, dann haben die mindestens drei Meinungen. Oft. So. Weiß nicht, ob ihr das auch so seht.
Wir nennen das dann Szenario.
Okay, Denkszenario. Ja, prima, wunderbar. Ja, das Thema, was macht ein Unternehmer, wenn er feststellt, ich habe da jetzt ein Lieferkettenproblem, dann ist das natürlich eine Frage der Behinderung. Und dann ist das erstmal Anlass für eine Behinderungsanzeige. Behinderungsanzeige ist ja eigentlich was so Normales, auch nichts Schlimmes. Und auch nichts, was jetzt gleich zu Nachtrag führt. So in der typischen Erlebniswelt auf der Baustelle ist immer gleich, nur das Schema Bindungsanzeige, zack, Nachtrag. Oft ist das ja auch so, aber gedacht ist es eigentlich nicht so. Bindungsanzeige heißt einfach nur, ist eine Informations-, Schutz- und Warnfunktion an den Auftraggeber. Der Unternehmer teilt also dem Auftraggeber mit, hier gibt es ein Problem. Es ist im Moment noch völlig egal, was das für ein Problem ist, wer das zu vertreten hat, das Problem, und welche Folgen das später hat. Es soll einfach nur dem Auftraggeber die Möglichkeit gegeben werden, vielleicht hat er ja irgendwie eine andere Quelle oder irgendwie eine andere Lösung für das Problem. Oder er entscheidet sich dann dafür, völlig andere Materialien zu nehmen, bei denen man vielleicht dieses Lieferkettenthema nicht hat. Könnte ja sein. Er kann auch sein, dass er eine andere Lieferquelle hat, an die jetzt der Auftragnehmer gar nicht denkt. Oder anders reagieren möchte. Also jedenfalls ist das erstmal eine einfache Anzeige. Da kann man vielleicht noch was sagen zum Thema, also erstmal, Bindungsanzeige muss sein unverzüglich, damit sie funktioniert. Man braucht sie nicht, wenn das Problem offenkundig ist. Die Frage würde ich mir jetzt als Unternehmer sich aber gar nicht stellen. Ist was offenkundig, brauche ich eine Bindungsanzeige, sondern ich mache einfach die Bindungsanzeige, dann habe ich die Frage nicht. Offenkundigkeit ist immer nur das Thema, was man später sich stellt, wenn die Bindungsanzeige vergessen oder unterlassen wurde und dann sich so als Anwalt fragt, brauche ich sie denn oder komme ich irgendwie drum rum? Gut, also erstmal Lieferkettenthema, Bindungsanzeige, dann das Thema Schriftform. In der VOB steht schriftlich. Da gibt es jetzt juristische Meinungen, da haben wir jetzt welche. Also es gibt verschiedene Meinungen dazu. Was heißt das? Ist das wirklich nötig schriftlich? Also reicht vielleicht auch eine E-Mail oder reicht auch mündlich? Reicht es im Baustellenprotokoll? Auch da macht man nichts falsch, wenn man spart sich diesen Meinungsstreit, wenn man es tatsächlich schriftlich macht, also richtig oldschool, Briefkopf schreiben. Oft ist ja so, Baustelle, dass es da ein Dokumentmanagement gibt, beziehungsweise einen Planserver, über den dann die Kommunikation läuft. Und wenn das so vorgesehen ist, dass die Dokumentation einschließlich von Bindungsanzeigen darüber laufen soll, ist das natürlich okay. Also das wäre die Situation. Das heißt, Bindungsanzeige ist schon mal der richtige Weg. Damit machen wir nichts falsch. Ist aus Unternehmenssicht richtig. Ja, die Frage ist jetzt vielleicht an euch. Was macht so ein Auftraggeber, wenn er eine Bindungsanzeige bekommt? Mit rein praktisch, also mit dem Lieferkettenthema. Hat er da irgendwie eine Chance einzugreifen?
Norbert, ich finde das klasse, dass du das Thema aufgreifst, weil das haben der Max und ich auch diskutiert. Tatsächlich ausnahmsweise auch mal andersrum gespiegelt, weil wir arbeiten natürlich sehr viel für Bauherren, aber wir arbeiten auch für die ausführende Seite. Vielleicht Max, ich spiele dir mal den Ball zu, weil das war ja gerade in deinem Projekt so ein Thema, was wir gerade besprochen haben, Behinderungsanzeigen und der Formalismus im Projekt.
Ja, also wir haben natürlich jetzt ein ganz besonderes Thema eigentlich. Das betrifft ja im Wesentlichen, also zumindest wenn ich jetzt anfange, auch Materialien und Komponenten zu verändern, dann betrifft es im Wesentlichen mein Änderungsmanagement im Projekt. Und das Änderungsmanagement war ja bisher eigentlich immer ein Stück weit darauf zugeschnitten, ich sag mal, Änderungen vielleicht eher zu vermeiden. Und wenn, dann kamen diese Änderungen dann doch eher von der Nutzerseite her oder vielleicht vom Gebäudebetrieb, vom Facility Management etc. Und wenn wir jetzt in diese Situation geraten, dass wir beispielsweise auf andere Materialien, auf andere Komponenten ausweichen möchten, dann haben wir diesen Prozess, den man in einem funktionierenden Projekt implementiert haben sollte, auf einmal umgedreht. Das heißt, ich gehe jetzt als Projektleiter auf meine Nutzer zu, auf mein Facility Management, auf meine Ansprechpartner und sage, hey, wir kriegen hier diese und jene Komponente leider nicht gerade am Markt in der entsprechenden Zeit. Wir würden gerne darauf umsteigen. Und wie funktioniert das? Oder funktioniert das für euch? Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man da einen offenen Kommunikationskanal sowieso pflegt und dass man aber auch weiterhin in diesem Prozess drin bleibt. Der funktioniert ja auch genauso gut andersrum, wenn er richtig definiert ist. Das heißt, der Fokus ändert eigentlich oder wechselt vom Limitieren der Änderungen zu einem Ermöglichen und Unterstützen von Änderungen im Projekt dieses Änderungsmanagements. Und ich muss aber trotzdem weiterhin in diesem Prozess bleiben und darf das nicht so hü-hott und komplett spontan machen, denn die Risiken, die sich aus so Änderungen typischerweise ergeben, die habe ich ja weiterhin. Das heißt, das Thema Risiken jetzt aus Einzeländerungen, das muss ich auf jeden Fall betrachten, auch mögliche Folgeänderungen, wenn ich jetzt Material A ändere, was bedeutet das dann weiter in meinem Projekt später bei anderen Gewerken etc. Das muss ich also jetzt unbedingt dann mit berücksichtigen, damit ich das sauber abfahren kann.
Also wäre so ein bisschen die Frage, so der Unternehmer kommt zum Auftraggeber und sagt, die Holzpaneele kriege ich jetzt gerade nicht. Geht es auch mit Rigipsplatten?
Genau.
So,
genau.
Zum Beispiel, ja, genau. Und das muss dann der budgetverantwortliche Bauherr bei seinem Nutzer abfragen, vielleicht, ob das auch geht.
Genau, bei dem entsprechenden Nutzervertreter. Ne? Und er muss halt vor allem, das ist das, worauf ich hinaus wollte, auch ganz klar herausarbeiten, was bedeutet das für die Termine, was bedeutet das für die Kosten und was bedeutet das jetzt in der weiteren Folge der Planung und Ausführung? Muss ich umplanen? Habe ich eventuell Planungskosten, die daraus generiert werden? Dauert das länger? Habe ich Verzögerungen, die aus der Umplanung heraus resultieren? Und dann, wie gesagt, dieses Thema der Folgeänderung. Was kommt dann noch hinten dran? Wenn ich jetzt hier vorne ein Material ändere, dann passt vielleicht, passen bestimmte Anschlüsse nicht mehr oder andere Zusammensetzungen hinterher. Bei dem Beispiel, was du gerade genannt hattest, könnte es zum Beispiel sein, dass dann spätestens bei den Malerarbeiten ich da ein Thema habe, wenn ich das schon ausgeschrieben habe, dass das nicht mehr so passt. Ne?
Ja, stimmt.
Und dass ich da was anpassen muss. Und das muss ich natürlich auf jeden Fall von vorne bis hinten durchblicken, wenn ich mich darauf einlasse.
Mhm. Ja, verstehe. Ja.
Aber vielleicht springen wir nochmal einen Punkt zurück an der Stelle. Juan, da würde ich dich auch nochmal fragen. Ich meine, bevor ich jetzt wirklich Material tausche und das ändere, habe ich ja immer noch die Chance, dass ich vielleicht auch mal den Ablauf ein Stück weit anpasse, wenn es zu Lieferverzögerungen kommt. Wie siehst du das denn?
Ja, natürlich. Also das Thema, was ich da drin sehe, ist, in den Projekten, die ich bisher erlebt habe, sind ja ein paar in über 20 Jahren, ich habe es äußerst selten erlebt, dass eine oder die andere Seite sich gesperrt hat. Es sind ja in der Regel meistens Ingenieure, Architekten am Tisch, die alle ihre Vorstellungen und Ideen haben und durchaus auch kreativ mal ein Problem angehen. Die Frage am Ende ist immer gar nicht so sehr die gemeinsame Problemlösung, sondern bei wem bleiben Kosten hängen? Bei wem bleiben sonstige Konsequenzen hängen? Und ehrlicherweise, ich habe schon viele Bauverträge gesehen, die einen besser, die anderen vielleicht nicht ganz so gut. Aber ich habe noch nicht den einen gefunden, oder diese Passagen gefunden, die einfach dieses gemeinsame Problemlösen wirklich für beide Seiten transparent, fair formulieren. Außer wenn wir tatsächlich so diese ganz partnerschaftlichen Verträge angucken, da geht das schon auch deutlich klarer. Aber da ist auch von vornherein der Wille zur Partnerschaft sozusagen der Impuls, einer der ersten Impulse im Projekt. Aber ich sage mal, diese klassischen Bauverträge, da habt ihr vielleicht, David, hast du da mal eine Idee? Weil wie gesagt, an der Problemlösung rein technisch scheitert es eigentlich selten.
Ja, wenn wir keine speziellen Regelungen haben in Bauverträgen, dann ist es im Grundsatz so, dass das Materialrisiko beim Auftragnehmer liegt. Er trägt also das Risiko, dass es im Verlauf der Vertragsabwicklung zu höheren Materialkosten kommt. Das ist so der Grundsatz nach der VBB und dem BGB. Das gilt aber auch nicht grenzenlos. Also in einigen Fällen muss der Auftraggeber auch Mehrkosten übernehmen. Nehmen wir mal den klassischen Einheitspreisvertrag. Wie sieht es da aus, wenn es dazu zu Änderungen hinsichtlich des Materials kommt? Da ist es so geregelt, dass grundsätzlich nur bei Massenänderung von plus minus 10% der Auftraggeber auch beteiligt wird und Mehrkosten zu übernehmen hat. Dann haben wir natürlich auch häufig die Situation, dass wir einen Pauschalpreisvertrag haben. Da ist es, ist die Überwälzungsmöglichkeit auf den Auftraggeber nochmal erschwert, weil der Auftraggeber natürlich durch diesen Pauschalpreisvertrag ja noch mehr hinsichtlich der Kosten geschützt wird. Und da kann es nur dann so sein, dass der Auftraggeber auch Materialkosten zu übernehmen hat, wenn es zu einer Störung der Geschäftsgrundlage kommt. Das ist so in der VOBB geregelt. Diese verweist dann auf das bürgerliche Gesetzbuch BGB. Und die Störung der Geschäftsgrundlage, was das genau ist, das ist eine Ausprägung der Rechtsprechung. Und da geht so die Linie der Rechtsprechung dahin, dass man ab einer Differenz ab 30% eine Störung der Geschäftsgrundlage hat. Und das ist dann quasi so die Grenze, ab der auch der Auftraggeber dann Mehrkosten zu übernehmen hat. Dann gibt es auch noch die Spezialsituation der Bauzeitverlängerung. Und da stellt sich die Frage, was ist denn in solchen Fällen, dass jetzt die Bauzeit erheblich verlängert werden muss? Wie gehen wir da mit Mehrkosten um? Und da ist es so, dass der Auftraggeber nur dann Mehrkosten zu tragen hat, wenn er hindernde Umstände zu vertreten hat. Das ist auch eine Regelung in der VOBB. Insoweit sind das so, sag ich mal, die Grundsätze im Rechtssystem. Und da gibt es natürlich individualvertraglich auch Möglichkeiten, davon abzuweichen. Wir wissen natürlich, dass so ein Rechtsstreit zur Durchsetzung von Mehrkosten, selbst wenn man jetzt so einen Anspruch hat, also der Auftragnehmer gegen den Auftraggeber beispielsweise, sicherlich keine gute Lösung ist. Wie seht ihr das denn in der Praxis, Juan?
Ja. Ja, das ist wohl richtig. Und deswegen, das, was du jetzt benannt hast, das ist ja das, was man üblicherweise tut und richtigerweise tut. Ich suche immer noch, also genauso wie wir als Architekten und Ingenieure sozusagen immer nach neuen Formeln suchen, nach neuen Möglichkeiten. Wie schafft man es zum Beispiel bei der Wegfall der Geschäftsgrundlage? Wenn ich den sozusagen im Gespräch auf den Tisch bringe, dann ist ja fast das Tischtuch schon zerschnitten, also jetzt gefühlt.
Ja, das stimmt, ja. Ja, genau.
Und eigentlich wollen wir doch drei Schritte vorher ansetzen, dass man den Weg gemeinsam beschreitet, ohne das Damoklesschwert da hängen zu sehen, dass man in diese Situation reinläuft, sondern man, und das hindert im Übrigen auch die tatsächliche Problemlösung. Es hält einen, da bin ich überzeugt von den besten wirtschaftlichen und terminlich optimalen Lösungen ab. Also wie schaffe ich es, dass wir vorher ein vielleicht vertraglich, vielleicht projektstrukturell, aber vielleicht auch kulturell sozusagen, dass ich die Plattform schaffe, dass solche Sachen möglich sind, ohne dass man bei bestimmten Themen sich sofort angegriffen fühlen muss. Und da sehe ich uns, ich sag mal uns Techniker, aber euch Juristen eigentlich im selben Boot. Also weil wir müssen die Dinge ja zusammenbringen. Darüber hinaus, du hattest gerade das Thema der Bauzeitverzögerung benannt. Auch da nochmal einen Schritt früher angesetzt, bei der Terminplanung. Da habe ich natürlich Möglichkeiten, und jetzt speziell, wenn wir nochmal auf unser Ursprungsthema zurückkommen, Supply Chain, da bin ich ja sozusagen gezwungen, eine ganz andere oder eine spezifizierte Terminplanung aufzusetzen, die mir ermöglicht, dann auch bestimmte Szenarien vorzudenken. Max, hast du da in der Richtung schon was gesehen, was dich überzeugt hat?
Ja, Juan, vielen Dank. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist auch genau der richtige Ansatz. Bevor wir jetzt in diese Schiene abgleiten mit Bauzeitverlängerungen und daraus resultierenden Rechtsstreitigkeiten, muss ich mir ja als Bauherr auch gerade überlegen, was kann ich denn jetzt gerade tun, wenn sich das vielleicht noch nicht so sehr abgezeichnet hat, was kann ich denn jetzt tun, um mich darauf vorzubereiten? Und da sehe ich eigentlich als ganz entscheidend den Punkt, dass ich mir in meinem laufenden Projekt jetzt mal anschaue, welche Lieferungen, welche Materialien, welche Komponenten sind denn besonders kritisch? Besonders kritisch heißt A, wo gibt es vielleicht sehr lange Bestellfristen? Und B, wo vermute ich schon Materialengpässe? Wir hatten das Thema Holz, das ist in dem letzten Jahr sehr stark durch die Presse gewandert, hat uns aber ehrlich gesagt in der Praxis gar nicht so sehr erreicht an vielen Stellen. Aber wir hören jetzt auch ganz andere Themen aus der Bauchemie, Epoxidbeschichtungen, Förderanlagen etc., wo es wirklich Probleme gibt. Das ist eigentlich der erste Punkt aus meiner Sicht als Bauherr. Also ich muss mir vergegenwärtigen, welche Themen sind das, wo betreffen die mich? Und da gibt es da Alternativen für. Habe ich alternative Produkte, alternative Prozesse? Und das auch ein Stück weit auf einer tieferen Ebene nachhalten. Gerade bei dem Thema, Norbert, was du gerade angesprochen hattest, bei einem Pauschalvertrag, vielleicht auch mit einem Generalunternehmer, dass ich da auch versuche, auf das Subunternehmer-Level runterzukommen als Bauherr und zumindest was den Informationsfluss angeht, dass ich weiß, wann muss da was bestellt werden und dann wann wird da was bestellt, um das eben frühzeitig zu erkennen.
Das wäre jetzt mal meine Frage an euch. Welche Chance habe ich denn als Bauherr, vielleicht auch ruhig in einem frühen Stadium, festzustellen, wo es Lieferkettenprobleme gibt. Welche Möglichkeiten der Informationen seht ihr da?
Das ist natürlich nicht einfach. Es gibt natürlich die öffentlichen Quellen oder auch eigentlich viel nützlicher ist das, was man so ein Stück weit aus von den Kollegen so mitbekommt, von den anderen Baustellen. Ne? Also ein paar Sachen haben wir ja gerade schon genannt. Wenn es natürlich beim Statistischen Bundesamt im Baupreisindex landet, dann ist es meistens schon zu spät. Ne? Das heißt, für die akute Information ist es wirklich besser, dort sich ein Stück weit umzuhören. Und wenn ich das dann ein Stück weit identifiziert habe, ich meine, Produkte mit langen Bestellfristen, die kenne ich ja meistens schon vorher. Das ist ja gar nicht so sehr abhängig jetzt von der Lieferketten-Thematik, die wir momentan spüren, sondern die hatten wahrscheinlich schon immer einen relativ langen Vorlauf, nur das wird halt jetzt nochmal dadurch verstärkt. Mhm. Die Frage ist halt, wenn ich das identifiziert habe, was mache ich dann damit? Dann muss ich halt mal gucken, wo kann ich denn meinen Bauablauf entsprechend umstellen, damit ich vielleicht da nicht so ein starkes Problem habe? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und dafür spätestens da, und da komme ich wieder ein Stück weit auch auf deine Frage zurück, Ron, von eben, lande ich bei meinem Terminmanagement und muss ich gucken, dass ich einen vernünftigen Terminplan habe, der wirklich richtig verknüpft ist auch und angemessen detailliert ist, sodass die Verknüpfungen auch dann wirklich der Logik im Projekt entsprechen und ich da auch mal Sachen hin und her schieben kann und sich dann auch der Endtermin und die Zwischentermine entsprechend verschieben, genauso wie sie sollen. Das klingt jetzt vielleicht ein Stück weit banal, aber unsere Erfahrung ist, gerade in Deutschland ist das bei den allermeisten Projekten noch immer nicht der Fall. Und das bringt mich dann wirklich in Probleme, wenn ich da versuche, manuell Termine hin und her zu schieben, am besten noch in einer Excel-Datei und versuche zu erkennen, was ich dann wie verschieben könnte. Das funktioniert dann bei komplexeren Projekten oftmals nicht mehr richtig.
Max, aber an der Stelle würde ich gerne nochmal reinspringen und zwar nochmal auf die Frage zurückgehend, die du beantwortet hast, mit, das ist nicht so einfach, nämlich wie kriege ich als Bauherr die Information, welche Materialien gerade irgendwie schwer zu bekommen sind, welche Lieferzeiten sich vielleicht verändert haben etc. Du hast natürlich recht und gleichzeitig widerspreche ich dir, weil der einfachste Weg ist natürlich, und das ist natürlich auch eine kulturell geprägte Vorgehensweise, wenn ich mit meinen Dienstleistern, mit meinen Lieferanten, mit meinen Planern offen sprechen kann. Wenn ich sozusagen schon frühzeitig deren Wissen, was in Summe natürlich viel, viel größer und viel breiter sein muss als mein eigenes Wissen, wenn ich das sozusagen zusammenwerfe und im Sinne von, lasst uns gemeinsam ein Projekt vordenken, klar, jeder in seiner Rolle, aber jeder bringt auch die Informationen mit rein, die er kann, dann wird man sicherlich, wenn man eine vertrauensvolle Basis hat, da das beste Ergebnis erzielen.
Das kann man auch juristisch im Vertrag ja auch so abbilden. Und da gibt es, denke ich, verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Partnering-Modell, wo man einfach partnerschaftlich mit den Vertragspartnern dann Vereinbarungen trifft. Das hat dann auch Auswirkungen auf Vergütungsmodelle. Da kann man, denke ich, vereinbaren, zum Beispiel ein Zielpreismodell mit einem Open-Book-Verfahren, gerade in Bezug auf Materialien, die schwer zu beschaffen sind und wo einfach die Kalkulationen für den Auftragnehmer zu Beginn sehr schwierig sind. Das ist aber schon ein Ausblick auf eine weitere Episode, auf die ich mich schon sehr freue.
Ich komme nochmal zurück, das bringt mich da alles nochmal zurück auf die juristische Wurzelbürste, nämlich den Grundsatz von Trau und Glauben. Es ist ja so, dass steht in der VB drin, § 6 Absatz 3, dass der Unternehmer alles zu tun, der Auftragnehmer, der Unternehmer nämlich alles zu tun hat, was ihm billigerweise zugemutet werden kann, um die Weiterführung der Arbeiten zu ermöglichen, wenn wir irgendeine Behinderung haben. Also zum Beispiel durch eine Lieferkette. Und da ist jetzt die Frage, was heißt billigerweise zuzumuten? Da gibt es ein paar Grundsätze. Einmal kommt es darauf an, wer hat jetzt das Problem zu vertreten? Also hätte es der Unternehmer zu vertreten, dann muss er eben mehr machen. Hat es der Auftraggeber, ist der vielleicht schuld, hat das entsprechend weniger, muss der Unternehmer weniger Aufwand treiben. Alles ein bisschen ungewiss und unklar. Und da sind wir wieder bei Treu und Glauben und der juristischen Wurzelbürste. Also das ist eine Lösung, die ist sehr, die man da im Streitfall finden würde, die sehr einzelfallorientiert ist, ganz schwer vorhersehbar und so richtig juristisch, sagen wir so, nicht geklärt. Das ist, am Ende bleibt es offen. Und da meine ich, da sind wir uns so einig, das ist so ein bisschen die Essenz aus dem, was ich jetzt aus den Beiträgen so entnehme, aus unserer aller Beiträge. Es ist viel sinnvoller, viel besser, mögliche und bevorstehende Lieferketten-Themen so frühzeitig wie möglich in den Griff zu kriegen oder zu regeln. Also am besten, bevor ich das Projekt starte, bevor ich Verträge abschließe und nicht erst zu warten, bis meine Verträge abgeschlossen sind, bis meine Aufträge geteilt sind. Das ist für keinen der Beteiligten gut, wenn das Problem dann auftritt. Natürlich kann es dann auftreten, da muss man es irgendwie regeln und dann notfalls mit diesen sehr unbestimmten Grundsätzen. Aber sinnvoller und das, die besseren Lösungen findet man immer, wenn man so frühzeitig wie möglich sich der Sache annimmt.
Also erst die Wurzelbehandlung vor der Wurzelbürste.
Ja, genau.
Ja, das war ein gutes Schlussstatement. Max, liest du bitte jetzt die Schlussformel?
Das mache ich gerne, David. Das beendet die erste Folge unseres Podcasts zum Thema Supply Chain Krise mit Dr. Norbert Räuber.
Ja, tschüss aus Köln.
Juan Carlos Klug.
Ja, bis zum nächsten Mal.
David Poschen.
Tschüss und bleibt gesund.
Und mir, Max Hüderath. Unser Podcast wird zurückkehren mit der Fragestellung, wie im Zuge von Ausschreibung und Vergabe wirksam gegen die Supply Chain Krise gegengesteuert werden kann. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid und den Podcast auch gerne mit anderen teilt oder weiterempfehlt. Auch euer Feedback nehmen wir gerne entgegen.